del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist, wie gewohnt, Thomas Rettig. Wir haben den 10. Juni 2025. Ja, noch regnet's, aber der Kollege sagte gerade, ab morgen soll's schön werden und am Wochenende sogar 30 Grad. Ja, ich freue mich schon, wenn's dann so ist. Pfingsten war ja auch erstmal angesagt, schönes Wetter und dann haben wir richtig schön verregnetes, kühles Wochenende gehabt. Ja, heute Studiogast aus Magdeburg bei uns hier im Aschersleben Land. Ich begrüße Thomas Hoppe. Hallo, wunderschönen Hallo. Guten Abend, Thomas. Ja, der Thomas und ich, wir kennen uns seit circa 2012, 2013 sind wir uns das erste Mal begegnet in Magdeburg bei so einem Vorbereitungstest für die Ex-In-Ausbildung und ja, und dann haben sind wir uns noch ein, zwei Mal im Ministerium begegnet zu einem Projekt, was damals gestartet wurde, wo wir auch als Psychiatrieerfahrene befragt wurden. Ja, Psychiatrie erfahren, klar. Das Thema heute, wie gesagt, der spanische Sprecher sagte jetzt auch gerade, wir bringen hier Licht ins Dunkel, wenn Ihnen das Spanisch vorkommt. Und heute geht es um die Diagnose Schizophrenie. Thomas, erstmal meinen vollsten Respekt, dass du hier bist, dass du, dass wir deinen Namen sagen dürfen, dass du, na, wir haben ja vorher alles abgecheckt und geguckt, was können wir, wie können wir damit umgehen, und als mich meine Mutter die Tage fragte, was hast du denn jetzt in der nächsten Sendung, ich sage Schizophrenie, da guckte sie mich an und sagte, erst hast du Tourette, dann hast du jemanden, der einen schweren Verkehrsunfall hatte, jetzt warum festen du jetzt, was ist gerade mit dir los? Ich sage, ja, ich bin gerade geistig unterfordert und dass auch diese Sendung heute, wie die letzten beiden letzten Sendungen auch nicht einfach werden, ja, weil, wie gesagt, das sind ja auch so Felder, von denen ich jetzt im realen Leben noch nicht viel Kontakt hatte. Ja, und da weiß man ja auch immer nicht so, wie geht man da, wie spricht man da, was macht man da. Wir haben sicherlich im Vorgespräch vieles besprochen. Wir haben uns ja auch einen wie üblichen Sendestrahl gemacht, vorbereitet und ja, wir haben uns auch ausgemacht, wenn irgendwas ist, dass wir uns da ein Zeichen geben. Ja, und da Schöne ist ja dann in so einem Studio, um das mal euch da draußen zu sagen. Wir haben ja einen schönen Blickkontakt, wir gucken uns alle in die Augen, wie im realen Leben wir das auch tun. Sollten immer schön auf Augenhöhe und Augenhöhe hat sicherlich nichts mit Größe zu tun. Ja, das finde ich immer ganz witzig. Wenn ich dann sage, immer mal schön mit Augenhöhe, dann sage ich, ja, ich kann doch, soll ich jetzt in die Knie gehen für den kleinen Jungen da? Ich sage, nee, musst du nicht. Augenhöhe hat nichts mit der Größe zu tun, sondern einfach mit Respekt, mit Gespür und mit Verständnis für mein Gegenüber. Ja, und das ist nicht immer einfach. Und ja, Thomas, du hast die Diagnose, hast du mir gesagt, vor circa 40 Jahren bekommen. Jetzt bist du Mitte 60, also genau ein bisschen drüber. Ja, du bist Altersrentner. Ich habe dich vorhin auch gefragt noch, ob du eigentlich damals, weil wir haben die Ausbildung nicht zusammen gemacht, letztendlich hier in Sachsen-Anhalt, ob du die Ausbildung dann gemacht hast. Du hast gesagt, ja, arbeitest aber nicht in dem Bereich, weil du ja Altersrentner bist. Würdest das aber gerne nochmal irgendwie so als Beschäftigung oder als ja, als Beitrag fürs Leben gerne in dem Bereich irgendwas tun wollen. Und das ist ja auch so eine ja, schöne Sache, sage ich mal, nach dem Motto, wer rastet, der rostet. Und ich sag mal, wenn es nicht in Arbeit ausartet, haben wir uns ja vorhin auch im Auto nochmal unterhalten, wenn es nicht in Arbeit ausartet, dann ist das ja so eine Beschäftigung auch schön.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Weil die Suizidrate bei Männern ist nämlich am höchsten zwischen 65 und 67, 68. Weißt du warum? Weil die meisten da in Rente gehen, ja, und dann das ganze Leben gearbeitet haben. Und jetzt auf einmal nicht mehr wissen, was sie machen sollen.
Das kann ich mir sogar gut vorstellen, dass so ein Gefühl von Überflüssigkeit so ja, plötzlich auftauchen kann. Ja. Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Ja, ja, also das
bei war. Mir ist es nicht die Überflüssigkeit, bei mir ist es, ey, gut, der Körper ist abgewirtschaftet nach Jahrzehnten auf dem Bau arbeiten.
Ja.
Und dann kam die Krankheit und dann ging das, ja, da war ja auch erstmal Pause, nicht? Man hat ja erstmal dann keine Arbeit gehabt und dann aber auch dieses Bedürfnis, ey, du bist noch zu jung, um hier muss noch was passieren, hier muss noch was sein.
Aha.
Und da habe ich dann mich an den sozialpsychiatrischen Dienst gewandt, von dem ich durch Zufall erfahren habe, dass es sowas gibt, weil ich wusste das zu der Zeit nicht. Und da bin ich da hin und ja, wie sieht's aus? Naja, da gibt es so Werkstätten für behinderte Menschen. Ist das gut, mache ich.
Mhm.
So.
Ja, jetzt haben wir dreimal gesagt, Handy aus, ne?
Es ist aus. Ich weiß nicht, warum sich die Müllkiste immer wieder anschaltet.
Naja, das ist live halt, ne?
Ja, meine Güte.
Ja, wollen wir
es. Jetzt will der nicht. Es ist zum Heulen.
Ja, mit Technik hat er.
Man kann bei den Dingern nicht mal den Akku rausnehmen.
Also wir kommen ja nachher noch zu der Thematik. Eins der Symptome von Schizophrenie ist ja Stimmen hören, aber Thomas sagte mir, das ist nicht mehr das Problem bei ihm, er hört jetzt wahrscheinlich nur das Handy, aber das hat jetzt wirklich geklingelt. Wir haben ja heute übrigens, wir haben ja heute zweimal Regie, einmal der Matze, ja, und einmal deine Stimme im Kopf, und das ist wahrscheinlich
ein Ja, habe ich die nicht nur alleine gehört, kam das ja beruhigend.
Matze setzt sich durch. Ja, das ist ja, das greife ich jetzt gleich mal auf. Der Thomas sagte ja auch, es gibt reale Stimmen. Also Stimmen, die wirklich da sind, die man dann wirklich hört. Und es gibt Stimmen, die nicht real sind. Und er sagte mir, weißt du, wie du das rausfindest? Ich sage, ich wirst du mir jetzt gleich erzählen. Er sagte, ein Smartphone hast du? Dann sage ich, ja. Er sagte, wenn du Stimmen hörst, mach die Funktion des Diktiergeräts an, und wenn du da was hörst, waren wirklich Stimmen da, und wenn nicht, dann waren es nur die Stimmen in deinem Kopf. Also da musst du aber auch erstmal drauf kommen. Ja, also auch das Bedürfnis zu haben, sind die Stimmen, ja, ich höre Stimmen, ja, kann man sich auch hinter verstecken, oder?
Ja.
Ah. Ich denke mal, da wird es auch viele geben.
Ja, die böse Stimme hat das zu mir gesagt. Du, das ist eine Ausrede.
Was? Ja. Also das, ich kann mir das schon vorstellen, dass man sich dahinter auch versteckt. Und meine erste Begegnung, war mal in einer Tagesklinik und saßen wir dann an so einem großen runden Tisch zum Frühstück, war komplett überfüllt, die Einrichtung da. Und da saß ein Typ neben mir, der macht immer noch. Ich gucke den so an, denke, was hat der denn für eine Macke? Ich machte mein Brötchen weiter, machte Leute, guck dich wieder, und das ging so 3, 4, 5 Mal. Und dann guckte er mich an und sagte zu mir, hörst du Stimmen oder was? Ich dachte, was ist denn das für ein Pleppo?
Ich kann das in gewisser Weise verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, aber er hat es mal versucht, nicht?
Er hat, zumindest hat er sich seinen Spaß gemacht. Ja. Genau. Und aber wie gesagt, du sagtest ja, Stimmen, aber da kommen wir nachher noch dazu, ist jetzt nicht mehr so das Hauptaugenmerk und wie mannigfaltig das ist, werden wir auch gleich noch erörtern. Und was du mir gerade, als wir noch mal kurz im Aufenthaltsraum waren, ihr sagt, dass es gibt ja auch gute und schlechte Stimmen.
Ja, also vom Inhalt her, manchmal ist die Stimme inhaltlich gar nicht so genau zu verstehen, aber man hört so, ob die aggressiv oder ob die befürwortend oder ablehnend ist, so im Großen und Ganzen hört man das, da muss man auch nicht mal so den Inhalt direkt verstehen. Manchmal hört es sich an wie eine permanente Wiederholung von irgendeiner Verhöhnung oder so, ja, das kann auch sein.
Ist das stimmungsabhängig?
Das hatte ich nicht für ausgeschlossen, ne? Das ist durchaus möglich. Ja. Und bei mir, ich habe das so weit analysiert für mich,
ja.
Die Stimme ist eine Kritik, die sich teilweise verhöhnend äußert und teilweise aber auch zornig schimpfend, auf jeden Fall immer kritisch.
Immer kritisch.
Ja, und da habe ich mich gefragt, warum macht die Stimme das? Die Stimme wird generiert von meinem eigenen Bewusstsein, irgendwo, wo ich es nicht mitkriege, dann hört mein waches Bewusstsein diese Stimme als Einwirkung, die woanders aus demselben Trägerorgan als Auswirkung kommt. Warum ist das so? Ärzte sagen, das Stimmenhören ist Bestandteil der Erkrankung, das ist eine Auswirkung der Krankheit. Falsch. Für mich als Betroffener ist es zunächst eine Einwirkung in mein bewusstes Wahrnehmen. Wo das Ding herkommt, ist für mich noch völlig unklar.
Hast du das auch mal dem Arzt zugesagt?
Leider hatte ich wenig Gelegenheit, aber jetzt bei dem letzten Arztbesuch habe ich es durchblicken lassen, dass man da einen Redebedarf hat. Der Arzt sagt, sie hören Stimmen, okay, sie sind verrückt. Du kommst ja nicht zu mir nach Hause und misst nach. Ob da wirklich keine Stimme ist. Die Wände sind sehr hellhörig. Man kann jemand zornig sein. Das kann ich eventuell hören. Ich muss nicht wissen, was der, ich muss nicht wissen, warum. Ich muss nur wissen, ist da eine reale Stimme oder höre nur ich die? Das ist eine große Hilfe. Da brauche ich kein Mediziner sein, da brauche ich kein Psychologe sein, da brauche ich noch nicht mal ein HNO sein, da brauche ich bloß irgendein gut gehendes Mikrofon. Ich muss nicht verstehen, was die Stimme sagt. Aber ist da was physikalisch messbar? Oder kann das nicht sein, dann muss es imaginär sein. Das ist eine reine Rechenaufgabe, komplexe Zahlen, imaginärer Anteil, realer Anteil. Buff. So, was haben wir da? Ein Zuordnungsproblem.
Also der Thomas lacht jetzt, weil Mats und ich, wir sitzen hier so und hören sehr gespannt zu, so sehen unsere Gesichtsausdrücke auch aus, weil wir versuchen dem ja auch zu folgen, was sicherlich, glaube ich, auch nicht einfach ist.
Ja,
also sicherlich für Betroffene und sicherlich auch nicht oder schon gar nicht für Freunde, Bekannte, fürs Umfeld, für Verwandte, wie auch immer, stelle ich mir das schon schwierig vor und deswegen gucken wir auch so interessiert, anstrengend und ja, aber das ist ja diese Wertschätzung, diese Augenhöhe, finde ich, ja. Also ich sag mal rein rechnerisch 40 Jahre, 67 minus 40. Ja,
muss nicht ganz stimmen, aber es waren doch schon ein paar Jahrzehnte und irgendwann hat man die Nase voll.
Ja gut, sag mal so Mitte, Ende 20.
Ja, kann ein bisschen später sein. Ja, Mitte, Ende 20 kommt hin. Ja.
Mitte, Ende 20. Hast du die Diagnose bekommen, 40 Jahre, war noch zu DDR-Zeiten, rein rechnerisch.
Ja, das war's.
Hat sich das irgendwie vorher schon mal bei dir?
Es kam wie aus heiterem Himmel.
Ah, okay.
Ich bin gefühlt abends schlafen gegangen und morgens war es da. Bautz.
Okay.
Also es war eine Zeit, ich musste mich jeden Tag selbst neu kennenlernen. Eigentlich hinter jeder Hausecke, wenn ich da irgendwo lang gegangen bin.
Ich habe jetzt hier mal im Internet gelesen, also genauen Ursachen weiß man ja bis heute nicht vollständig oder ist bis heute nicht vollständig geklärt. Also es wird eine Kombination angenommen aus genetisch, biologisch und umweltbedingter Faktoren.
Umweltbedingte Faktoren werde ich nicht unterschätzen.
Was verstehe ich jetzt bei dir dieser Diagnose unter umweltbedingten Faktoren?
So gut. Also wer zu der DDR-Zeit damals in einem Alter war, dass man sagen kann, er hat bewusst einen Arbeitsalltag erlebt, der wusste schon, dass einige Planwirtschaften etwas schizophren waren.
Gut, da hat der eine der Schizophrene dem anderen Schizophrene Diagnose gegeben.
Das ist von Twitten,
nicht? Sag ich jetzt mal so ketzerisch, oder? ja, ich weiß ja nicht. Aber
das, ich meine, es war ja vorsichtig formuliert. Ich meine, wir haben einen Plan gemacht, den haben wir nicht erfüllt. Dann haben wir einen Gegenplan gemacht, den haben wir dann übererfüllt. Wie wenig haben die denn geplant, dass es trotz Übererfüllung immer noch nicht erreicht hat? Meine Güte, die waren aber zartfühlend mit ihrem Regieren.
Gut, aber was...
Aber wo lassen wir das?
Also, und also dich hat der Umstand, der Zustand des Systems der Deutschen Demokratischen Republik, das waren für dich umweltbedingte Faktoren.
Ja.
Meine, das kann war meine ja sein,
Umgebung,
wenn wir.
Ich bin da reingeboren, ich bin da aufgewachsen, ich kannte zunächst nichts anderes und da lebt man da halt nicht so vor sich hin.
Ja, ja, aber mir geht's ja eher darum, also was jetzt ein umweltbedingter Faktor ist, sage ich jetzt mal, wenn ich mit dem System oder mit einer Sache oder mit einer Situation nicht einverstanden bin und das kontinuierlich und dauerhaft und dann ist das umweltbedingt. Was natürlich auch, wenn ich ständig sauer bin, sage ich jetzt einfach mal so, übersäuert bin, weil ich sauer bin, dann kann das schon eine biologische Reaktion auslösen im Körper?
Weiß ich nicht, bin kein Mediziner.
Ich auch nicht, aber das ist für mich, ich stelle jetzt einfach mal so eine, für mich, für einen Laien eine Klärung her. Und gibt es oder gab es in der Familie dann irgendeine genetische?
Nicht, dass ich wüsste.
Nicht, dass du wüsstest.
Mir ist nichts bekannt, dass Großeltern oder Eltern oder Geschwister oder ist mir nichts bekannt. Ich bin da so vielleicht eher so dieser eine Onkel in der Familie, da wo so jede Familie hat so diesen einen Onkel war. Und ausgerechnet, ich bin der in unserer Familie.
Ja. 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 Okay. Ja. Die Definition. Es gibt ja ein ICD-10.
Ah ja, ja.
Und du bist ja heute hier, wie wir gerade auch schon gehört haben, als Betroffener, wenn man das so sagen darf, oder als jemand, der die Diagnose gestellt bekommen hat.
Ja, nicht ganz unberechtigt, aber nicht in allen Teilen korrekt. Das ist meine Haltung dazu.
Gut, ein ICD-10... Jetzt 11. Ich weiß gar nicht, ob das schon in Kraft ist, die 11. Heißt ja so viel, dass von diesen 10, beziehungsweise dann 11 Punkten, die diese Störung beschreibt, oder die eine Störung beschreibt, ein ICD-10, müssen ja nicht alle 10 oder 11 zustimmen. Und ich glaube, es müssen zwischen 5 und 7 irgendwie sein.
Ist auch bei jeder Einzeldiagnose ein bisschen unterschiedlich.
Also. Ja, ja. Und ist das, wird ja wahrscheinlich auch so sein, welcher Schlüssel ist das? Weißt du das auch schon?
F21 oder F20 oder so, weiß nicht mehr.
Ah ja, okay. Und dann gibt's ja bestimmt auch noch einen Punkt, F20, Punkt
1 oder so.
Wir hatten eine Psychologin mal gesagt, das Interessante ist nicht diese Hauptdiagnose, ne, F20 oder 21, sondern halt schon das, was hinter dem Komma steht, weil da wird's nochmal spezieller.
Weißt du, darf ich dazu grundsätzlich mal was sagen?
Du bist hier Gast, ja.
Ja, pass auf. Es ist unerheblich, wie feingliedrig ich den Sammelbegriff Psychose dann nochmal unterscheide. Das ist immer mehr Präzision, 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 Präzision. Mhm. Umso mehr Unterpunkte ich habe, desto präziser werde ich.
Genau.
So, nun mache ich mal den anderen Frageweg. Warum lassen sich alle diese präzisen Differenzierungen unter den einen Sammelbegriff einordnen? Psychose. Jetzt meine Frage, definiere Psychose in einem Satz. Bumm.
Ja, ist ja, geht ja, glaube ich, gar nicht.
Doch, soll ich dir sagen?
Ja, bitte.
Eine Psychose ist die Unfähigkeit, einen Irrtum zu erkennen.
Mhm.
So, es ist eine Art Irrtum, wo der herkommt, warum der da ist, lassen wir erstmal noch offen. Fakt ist, als strategische Motivationsentscheidung, besiege den Irrtum in dir. Das wäre ein Therapieweg für mich. Und dazu brauche ich nicht zwingend, obwohl ich Medikamente nicht ablehne, aber Medikamente brauche ich für eine Irrtumsaufklärung nicht zwingend, sondern eine komplette Analyse, was hat mich da reingebracht, wie komme ich da raus?
Ja, das ist jetzt sage ich mal, Herangehensweise.
Ja.
Ich sehe das ein bisschen anders.
Das ist schön, dann können wir jetzt
anfangen mit diskutieren, endlich, ja, mal. Genau, wir haben sie schon 18:24, ich will sie auf Fetzen fliegen sehen.
Endlich.
Endlich fängt der mal an, ja, da rette ich. weil, da kommen wir aber später dazu. Weil wir haben ja nachher einen Punkt, Genesungsprozess. Ja. Und da würde ich das gerne mit reinnehmen wollen.
Das ist gut. Da passt das hin.
Da passt das hin, ne? Ja. So schlecht bin ich ja gar nicht. Ich saß so lange mit Thomas Mann im Auto. Der denkt auch immer so, ach, ich bin noch nicht gut genug. Thomas, die Musikauswahl hast du heute getroffen.
Ja.
Das war auch sehr spannend. Im Vorgespräch, als ich sagte, Mensch, hab ja dann auch mal so einen Fragebogen, was willst du essen, was willst du trinken, was brauchst du, Musik, und dann sagtest du, ja, Musik ist sehr interessant. Musik ist sehr interessant, weil du hörst, sagst du, kennst du Lounge-Musik? Sei na klar, kenn ich Lounge-Musik. Und dann hast du mir was erklärt, wie du das selbst für dich gestaltet hast und gestaltest. Jetzt erzähl mal.
Ich habe Techno damals, ja, noch, als das aufkam, Love Parade und so, ja, und so, habe ich gehört und dachte mir, naja, ein bisschen laut, aber ich sage jetzt mal ein Wort, da mögen einige böse sein, aber herrlich überraschungslos. Und habe Folgendes gemacht, habe die Bassdrum mit dem Equalizer erstmal ein bisschen die Klappe halten lassen, mal sei mal nicht ganz so aufdringlich. Hab dann aber die hohen Töne, weil da gehen einige verloren, wenn man die Musik insgesamt zu leise dreht. Habe ich die höheren Frequenzen so irgendwo oberhalb 1 Kilohertz, weiß ich nicht mehr so genau, alle ein bisschen angehoben, damit mir das Leise nicht ganz und gar verloren geht. Und habe die Gesamtlautstärke so weit runtergedreht, dass das als überraschungslose Chill-Lounge-Musik durchgeht.
Mhm.
Allerdings ist es dazu nötig, die Bassdrum doch mal ein bisschen, halt mal die Klappe, Mädchen, ja. Die muss man doch mal erheblich dämpfen. Mhm. Sonst ist die aufdringlich.
Mhm. Jetzt hast du natürlich deinen Stick heute nicht mit. Du hast zwei CDs mitgebracht. Das war dein Wunsch, dass du das als erstes hörst, von Alex Korlitz, Pink Beach. Das werden wir uns jetzt einfach mal reinhören. Leider, wie gesagt, ist der Stick nicht dabei, sonst hätten wir ja auch mal ein bisschen anders regeln können. Aber das kann ja jeder zu Hause vielleicht auch mal probieren. Und wir hören jetzt erstmal Musik. Ja, herrlich erwartungslos. Die Aussage, erwartungslos?
Überraschungslos.
Was?
Überraschungslos, sagt er.
Oder erwartungsüberraschungslos, ja.
Ja, das ist ein Unterschied.
Ja?
Wenn du überraschungslos ist, und ja, da hast du zwar auch keine erwartet, aber vielleicht doch, und dann war doch keiner. Vielleicht ist das eine Überraschung.
Ja, gut. Ja, herrlich überraschungslos klingt jetzt vielleicht erstmal, wie du schon sagtest, wird einige vielleicht aufstoßen, aber dieses überraschungslos, erwartungslos.
Ich finde das angenehm, überraschungslos. Ich mag Überraschung nicht immer.
Genau, das habe ich mir jetzt auch gerade so gedacht. Beim Lauschen der Klänge. Und hab das mal so Revue passieren lassen in meinem Kopf. Hatte ja jetzt auch gerade so 3 Wochen eine Obdachlose bei mir wohnen. Die ich aus dem Internet kenne und die auch der Meinung ist, oder die er der Meinung ist, sie hat keine Schizophrenie und sie ist sehr hochsensibel. Mag selten Menschen, mag Musik gar nicht, also so Musik, so, ne? Und ich habe bei mir so eine große, fette Box stehen. Und da ist immer so ein Stick drin und da ist auch so relativ monotone Musik. Das, was das vorhin auch bei mir im Auto gehört, ja. Das ist eher so immer wie so eine Schleife. Und auf einmal sagte die, du, die Musik, die du da hast, ist genial. Ich gucke die an, ich sage, ich soll ich mich leiser machen? Ist das jetzt, ich wusste jetzt nicht, ist das jetzt zynisch gemeint? Ist das jetzt zynisch gemeint? Oder fragte danach und dann sagt sie, nee, das ist so irgendwie so immer das Gleiche. So irgendwie, also gefühlt halt, ne? Und habe ich mir jetzt, ich höre das ja auch, also ich habe jetzt nicht Schizophrenie, aber ich habe immer so mehrere Spuren im Kopf. So. Ich weiß noch, damals habe ich so eine Aufnahme gemacht. Matze, du kannst nicht, Matze nickt schon so. Als ich dann hier kam mit so einer Aufnahme von den Aschers Leben der Tigers und habe das dann so zusammengeschnitten mit 3 Spuren. Und ich sage, du, pass auf, da kommt noch eine. So 4 Spuren würde ich dir gerne mal. Matze so, nee, die 3 reichen mir. Und das hast du im Kopf, sage ich, ja. Und das ist, glaube ich, ähnlich, dass man halt solche Musik dann hört, weil man dann einfach so ein Gedudel hat, keine Überraschung will, nichts erwartet, sondern einfach nur so ein...
Sei da, aber nerv mich nicht.
Ich will jetzt mich auf eins konzentrieren, höre diese Musik nebenbei, wo andere sagen, du kannst doch keine Musik dabei hören, wo ich dann einfach sage, doch, das dämpft die 2-3 Spuren in meinem Kopf und ich kann mich auf eins konzentrieren.
Oh.
ADHS ist halt, weißt du, so irgendwie.
Was beruhigt das?
So, es ist eine Ablenkung von dem, was sonst passiert im Kopf. Es kommt keine Überraschung. Es darf monoton sein und wir müssen ja nicht immer eine Überraschung haben.
Oh.
Ja? Weil wenn ich an einem Projekt sitze, möchte ich ein Ziel haben, keine Überraschung.
Oh.
Ja. Spannend, spannend. Also, das sind manchmal so, das ist das, was ich dir, Thomas, vorhin auch gesagt habe. Ich gucke ja auch immer, weil das sind ja alles, wovon wir sprechen, Dinge, die man nicht sehen kann.
Oh.
Ne? So eine psychische Erkrankung kannst du ja nicht wirklich sehen, was jemand fühlt, denkt, spürt. Das ist ja, sind ja so Sachen, also versuche ich ja halt einfach auch immer irgendwo sowas zu finden, was die Menschen kennen, was das widerspiegelt. Und das ist jetzt zum Beispiel auch so ein herrlicher Satz, herrlich überraschungslos.
Oh.
Ist so kurz, knapp, prägnant, erklärt, was es macht. Das ist so wie, mein Lieblingswort ist Kaffeeweißer. Ja,
aha.
Da muss ich in keinem irgendwo nachschlagen, sondern Kaffeeweißer macht den Kaffeeweißer. Weißt du, da muss ich jetzt nicht irgendwie, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich so Berichte lese, da stehen Wörter drin, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich wüsste auch gar nicht so Zusammenhänge. Meine, du, Matze, als Nachrichtensprecher unter anderem, du bist da sicherlich, du liest ja so, wenn du so eine Meldung liest, da stehen ja immer auch so Wörter drin. Musst du da auch manchmal nachschauen? Wenn wieder irgend so ein neues Wort reingequetscht wurde?
Naja, das ist ja der Job, das in die normale Sprache zu übersetzen eigentlich.
Ja, ja, aber...
So, dass es verständlich ist, dass keiner nachschlagen muss.
Ja, ja, dass keiner nachschlagen muss, aber du musst nachschlagen. Weil
das kann passieren.
Ja, ja, ne? Das kann passieren. Aber warum ist das so? Warum werden Wörter neu erfunden?
Frag mich nicht.
Ja, aber ich meine, es ist ja schön, dass du einen Job hast und Übersetzer jetzt bist. Nein, aber kann man das nicht gleich irgendwie verständlich für alle?
Ja, es gibt Wörter, die sind selbsterklärend, wie du schon sagtest. Kaffeeweißer.
Ja.
Was macht er? Kaffeeweißer.
Ja.
So. Aber da gibt es Wörter, die sind selbsterklärend. Aber manche Wörter, da benutze ich leider auch oft viele, weil für mich sind die selbsterklärend. Und in der deutschen Sprache kennen wir das grandiose Werkzeug vom zusammengesetzten Substantiv.
Ich meine jetzt schon Wörter, die bewusst neu erfunden werden, wo es, was jetzt mit deutscher Sprache, was du auch nie in der Schule gelernt hast, die man auch nicht zusammensetzen kann, nicht auseinanderfummeln kann, sondern einfach also ich habe das mal gelesen, dass das bewusst auch gemacht wird, könnte man jetzt sagen, Verschwörungstheorie, ist mir auch egal, aber ich habe das wirklich mal gelesen, dass es bewusst gemacht wird, dass du den Text nicht verstehst.
Ja, das gibt's. Da gibt's einen schönen Text, der taucht überall immer bei irgendwelchen Software-Dingern auf, so eine Art Hans Mustermann drauf. Da ist dann manchmal so ein Text drunter, der hat überhaupt keinen Sinn.
Das wird manchmal auch gemacht, um was zu beschönigen.
Oder zu beschönigen, ja.
Also mal ein Beispiel, Nullwachstum. Mhm. Das ist eigentlich eine Stagnation, aber wird ihm vorgegaukelt, da wächst irgendwas. Nullwachstum, das ist typisches Beispiel.
Nullwachstum, okay. Ja, aber... Das ist doch Leute verarschen, oder? Nullwachstum. Ja,
natürlich.
Das Wort habe ich zwar noch nie gehört, aber...
Doch, das ist...
Nee, habe ich noch nie... Nullwachstum habe ich noch nie gehört. Ja, vielleicht überhöre ich das. Thomas, hast du eigentlich Familie?
Ja.
Ja?
Ja. Allerdings habe ich da eine Riesenbaustelle.
Mhm.
Also, sagen wir mal so, ich habe den Tatbestand des Versagens erfüllt. Wem ich was, warum versagt habe... Sagen wir mal so, ich habe nicht das Recht, mein eigenes Leben permanent als Ausrede zu benutzen, warum ich immer irgendwo nicht da bin.
Mhm. Das heißt jetzt, warum ich irgendwo nicht da bin? Warst du zu feiern nicht da, oder?
Nein, nicht bloß zu feiern, ich war auch zu den Ernsten und an, ich war überhaupt nicht da.
Mhm.
Ich war heute hier, morgen da, auf diesen und jenen Baustellen, aber nicht da, wo ich hingehört hätte.
Mhm. Das heißt, du hast Kinder?
Ja, ein Sohn.
Ein Sohn.
Mhm. Und als der klein genug war, wo man sich eigentlich einen Vater wünscht, da war ich nicht da. So, seine Mutter hat dann jemand anderen geheiratet, der war da und ich dann nicht. Aber als ich dann da war, hatte ich Eigenschaften, wo er sich möglicherweise gedacht hat, na, so einen brauche ich nur auch nicht als Vater.
Wie alt war er da?
Naja, das ist noch nicht lange her jetzt.
Also ja, ich weiß ja nicht, wie alt er ist.
Ja, du warst dann so 40.
Aha. Okay. Mhm. Also habt ihr keinen Kontakt?
Wir hatten Kontakt. Es war von meiner Seite zuerst für Euphorie und dann aber auch Skepsis und ich sag mal so im Mix, wir haben es versucht und es hat nicht auf Anhieb geklappt.
Mhm.
Vielleicht kommt die Zeit, wo wir es nochmal versuchen und dann klappt es hoffentlich besser.
Mhm.
Ja, das wäre so mein Wunsch.
Aha. Dann hattest du mir vorhin, komm gleich noch dazu, du hattest mir vorhin erzählt, hast du einen Namen erwähnt, ich sag, wer ist das denn jetzt? Und dann hattest du gesagt, deine langjährige Freundin, Partnerin,
Lebensgefährtin. Also wir wollten heiraten, wir haben es nicht gemacht. Dann gibt es.
Warst du nicht da?
Doch, da war ich da, aber sagen wir mal so, die Frage lautete von ihr so mal, wollen wir nur dieses Jahr heiraten oder nächstes Jahr? Das war jetzt doch eine ernste Frage, nicht also so, als ob der Termin egal war. Nein, so nicht. Das hatte handfeste Gründe, weshalb wir überlegt haben, ob wir dieses Jahr oder nächstes Jahr heiraten. Also damals.
Mhm.
Und Und ich habe gesagt, lieber nächstes Jahr. Und habe ihr nicht begründet, warum. Ich hatte aber die Überlegung, dass ich vor dem Traualtar auf keinen Fall unter Einwirkung starker Medikamente stehen will. Und ich hatte geahnt, dies Jahr schon, das schaffe ich noch nicht. Im Jahr darauf hatte ich es leider auch noch nicht geschafft. Wir haben nicht geheiratet und ich verstehe ihre Entscheidung. Warum? Wir waren beide traurig, wir hatten uns das beide anders vorgestellt, wir mussten keine dreckige Wäsche waschen, wie man das immer so sagt. Ja.
Oft sagt, nicht immer.
Ja, Entschuldigung. Ja.
Du musst dich nicht entschuldigen bei mir.
wie man das manchmal so sagt. Und das haben wir beide nicht gemacht, wir waren beide unglücklich damit, aber ich verstehe ihre Entscheidung, dass sie gesagt hat, ich kann das so nicht alleine. Und alles, was sie gesagt hatte, war richtig, aber ich konnte es damals in dem Tempo nicht. Und ich habe selbst nicht verstanden, warum ich das nicht kann. Ich war völlig, was passiert hier gerade? Ich verstehe das nicht. Meine vertrauten Gegenmaßnahmen bei unangenehmen Symptomen funktionieren plötzlich nicht mehr. Was passiert hier gerade? Und so die Klassiker, Belastungstraining, alles so eine Sache, war ich gar nicht mehr in der Lage zu. Normalerweise ist ein Belastungstraining, ja, das macht man halt. Das konnte ich gar nicht mehr. Das war kein Belastungstraining, das war sich selbst den Rest geben. So intensiv habe ich das empfunden. Und ich wusste zu der Zeit nicht, was mit mir los ist. Und dass das für sie eine ungeheure Belastung war. Dass sie praktisch alleine da unser Leben wuppen sollte und der Olle liegt im Bett und schnarcht. Wa? Und das konnte ich nachvollziehen. Und ich habe mich auch nicht als das arme, verlassene Opfer begriffen, sondern
mit Verständnis.
Ich weiß, welchen Fehler ich gemacht habe. Ich habe ein Medikament genommen, wo wir beide der Meinung waren, wir sollten da gerade das weglassen. Ich wusste mir aber nicht anders helfen. Und das war für sie der Punkt, jetzt ist das fast zum Überlaufen geraten. Der Rest aus ihrer Perspektive alles folgerichtig. Und für mich war es einfach traurig, aber so war es nur. Und das Entsetzliche war hinterher diese plötzliche Stille. Diese Totenstille in einer Wohnung, in der immer Leben war. Da hätte ich mir gewünscht, mach doch mal einen Krach. Warum ich noch mehr da, der Krach machen konnte.
Vielleicht der Nachbar.
Ja, das hätte ruhig mal machen sollen, weil ich merke, es ist noch einer da.
Also ihr habt auch keinen Kontakt mehr, seid aber im...
Ich habe da noch eine Telefonnummer und da zum Geburtstag gratuliere ich ihr zu Weihnachten oder so, nicht groß zum Neujahr, aber mal sehen, wenn da nichts mehr kommt, dann will ich da auch nicht stören. Ich wünsche ihr, dass sie jemanden gefunden hat, mit dem sie nur endlich das Glück teilen kann, was ich ihr nicht geben konnte. Das wäre schön.
Also meinst du, es lag nur am Medikament?
Nein, nicht nur, es lag daran, ich wusste schon, das Medikament ist nicht die optimale Lösung.
Ja.
Aber ich wusste noch keine andere Lösung.
Noch keine.
Inzwischen, das ist Jahre her, inzwischen habe ich mir eine andere Lösung erarbeitet.
Jahre her, für mich einfach nur so als...
Boah. Na, 10 Jahre noch nicht, aber ist schon eine Weile
her. Ah ja, ist doch schon eine Weile her.
Und 2018, 2019 bin ich dann hier weggezogen. Also nicht hier, sondern aus Magdeburg weggezogen.
Ja.
Und da bin ich zu meinem Sohn gezogen, zu seiner Familie.
Sohn?
Ja.
Okay.
Und das ging schief.
Das war in Berlin?
Nee, das war nicht in Berlin, nördlich von Berlin. So, Ende weg noch. Und das ging schief. War erstmal ein Städter auf dem Land, ist eine Umgewöhnung.
Ja.
So ein Einstraßendorf, so ist eine Umgewöhnung. Und das ist aber nicht das Hauptproblem. Das ist so Dinge, die für mich selbstverständlich waren, wie ich komme jetzt nicht von A nach B. Optimale Lösung. Gut, dann nehme ich das eine Mal ein Taxi. Bist du verrückt? Du kannst ja nicht mit einem Taxi ins Dorf kommen.
aber wie gesagt, das hatte ich jetzt auch mit der Dame aus Köln. Ich wohne auch auf dem Dorf. Und dann meinte die immer irgendwie so, ja, fährst du einkaufen? Ich sage, du, ich war da gestern. Ja, das war gestern.
Ja, sag ich, ja, so eine Sache, so eine Sache.
Und dann sage ich so, ja, aber ich habe dich, hab dich doch gefragt, ob was du brauchst.
Ja,
das sag, war ich gestern. Ich habe dir gesagt, das und das mitgebracht. Das war gestern.
Ja, ja, das sind die Dinger. Ja.
Ich sage, du, da draußen steht ein Fahrrad.
Der fahr los.
Die war dreimal, wirklich, weil ich dann auch das nicht angesehen habe, war die dreimal mit dem Fahrrad im Nachbarort und da muss man natürlich erstmal einen Berg hoch, muss man einen Berg runter, muss man einen Berg wieder hoch und umgedreht das andere und dann kam ihre COPD. Sagst du, ich bin meiner, kann ich nicht. Ich sage, ich kann dir gerne nochmal den Schleichweg zeigen, vielleicht geht das anders. Dann hat die das fertig gebracht, dann hat die... Sag sie, musst du mal Luft aufpumpen? Da habe ich mir nur so gedacht, ob ich eine Luftpumpe hätte, sag ich, ja. Aber ich mir dachte, ja, hast du erst Luft aufgepumpt, da kann doch jetzt nicht die Luft schon wieder runter sein, ja. Und dann ist sie draußen am Pumpen, auf einmal schreit die, Scheiße, Luft ist runter. Also ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der beim Luft aufpumpen das Ventil abgebrochen hat, beim Fahrrad. Ich denke mir, das war doch jetzt Absicht. Ich bin trotzdem nicht gefahren. Weil ich ihr dann erklärt habe, das mag alles schön und gut sein. In Magdeburg kannst du hier zum Späti gehen, in Berlin kannst du zum Späti gehen, aber hier auf dem Plattenland nicht. So. Und das ist sicherlich eine Umgestaltung, zu sagen, okay, ich fahre einmal die Woche in die Richtung, da komme ich da und da vorbei, so mache ich das. Und einmal die Woche fahre ich in die andere Richtung, weil ich da und dahin muss. Und da komme ich an dem und dem Laden vorbei, so. Ja.
Ja, ja, das war das, was ich dort auch gelernt habe. Und was das relativiert, wenn einer sagt, lass mal eure Autos stehen. Du, dann geh die für die Leute einkaufen. Wie machst du das? Mhm. Wenn du sagst, die sollen ihre Autos stehen lassen, dann machen die das. Aber du gehst dann einkaufen für die. Mhm. Ja, und dann schleppt man die Tüten ran. Da. Mhm. Wenn sie alle mit dem Bus fahren, weil sie ihre Autos stehen lassen sollen, ist der Bus proppenvoll mit Tüten und die Leute müssen hinterherlaufen. Weil die können laufen, die Tüten nicht.
Naja, gut, zum Beispiel auf La Gomera oder auf den Kanaren ist das so, wenn, also auf Gomera speziell ist das so, da gibt's ja nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten, ja, und da fahren Leute einmal die Woche, was weiß ich, mit dem Bus über die Insel und gehen dann in so einen großen Supermarkt.
Ja, da wird aber nicht gesagt.
Ja, ja, aber das darfst du nicht mit reinnehmen in den Bus, das stellst du unten rein.
Ja.
Wie so ein Reisebus. Ja, so. Und da habe ich die ersten Mal auch geguckt, warum stellen die das da unten ein? Aber das ist für die selbstverständlich.
Ja.
Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, es geht auch anders. Ja, und das ist halt deswegen, also man muss auf dem Land, ich hatte letztens auch einen Kumpel aus Berlin, der führt mich durch Berlin mit einer Selbstverständlichkeit und so ein Großstädter ist ja auch was ganz anderes, der sagt ja, das können wir laufen, ist ja gleich um die Ecke.
Ja.
Ja, denn nach einer Viertelstunde fragst du den, du, sag mal, welche Ecke meinst du denn?
Kommt noch zwei.
Ja, 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 und dann sagt er, ist doch gleich hier, ne? Und letztens der Kumpel aus Berlin, der sagte so, irgendwann, ihr müsst aber auch alles fahren, oder? Ich sag, naja, mich holt keiner ab. Ich sage, hier fährt früh ein Bus und abends ein Bus und ist gut. Sag ich, der Rest ist halt einfach, ja, wenn Ferien sind, fährt ja auch keiner.
Ja. Na, Anfang Mitte der 80er Jahre habe ich in Berlin gearbeitet und habe mir dort ein Fahrrad gekauft. Und
steht noch da?
Der Fahrrad? Das ist schon lange weg. Da hat einen richtigen Liebhaber für gefunden.
Ja, ja, das
aber, tja, ich hatte dann auch die Schleichwege raus. Da bist du mit dem Fahrrad genauso schnell wie mit der S-Bahn. Das waren seltsame Wege.
Ja, aber ich sag mal, ich fahre nicht gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil die grundsätzlich zu spät kommen oder hier und da und ich da eh nicht klarkomme. Also ich fahre gerne mit meinem Auto, ob ich jetzt noch im Dorf wohne oder in der Stadt. Ich laufe auch gerne, so ist das nicht. Und aber wie gesagt, wenn ich jetzt da wohne, kann ich nicht jeden Tag, weil das 5 Kilometer hin, 5 Kilometer zurück, das summiert sich auch. Da ist schon eine andere... Und gut, das hat nicht geklappt und natürlich ist das natürlich auch peinlich, wenn jetzt der Vater mit dem Taxi ins Dorf kommt, ne? Wo jeder sagt, was ist denn das für ein Durchgeknallter? Ja? Ja, Thomas und seine Phasen. Ne? Wie gehst du eigentlich mit deinen Phasen so um? Du hast ja auch mal ein Jahr im Schlauchboot gewohnt, hast du mir erzählt.
Ja, also ganze Jahr müssen wir jetzt nicht festmachen, aber es war schon, es wurde dann frisch, nicht?
In einem Schlauchboot?
Ja, mein Leben nach Paddelboot war es.
Oder Paddelboot?
Ja, so ein RZ, wer die Dinge kennt. Das ist ruhig bequem da drin. Für einen alleine, der kann da prima drin schlafen. Könnten auch zwei hier drin schlafen, mit den Füßen in die Spitzen, die Köpfe in der Mitte zusammen, passt schon. Das Ding ist groß genug. Aber ich hatte die Nase voll von dem Zelt aufbauen, abbauen, ach, schlaf in den Kahn und fertig.
Und warum in einem Kahn, nicht in einer Wohnung?
Ja, ich hatte die Schnauze voll von Arbeiterwohnheim. Ich habe damals da gearbeitet ein paar Jahre und hatte einfach es satt, 12 Stunden am Tag, war normale Schicht, weil damit hast du dann ein längeres Wochenende. Da war aber auch noch durchgearbeitet, weil gab da so einen Anreiz, kann man immer machen. Und ich hatte einfach die Schnauze voll vom Arbeiterwohnheim. Ich muss hier raus, ich muss mal ein anderes Gesicht sehen. Ihr seid ja alle nette Kollegen, ist ja schön, dass wir zusammenarbeiten, aber wir sind nicht verheiratet. Ich muss mal ein anderes Gesicht sehen. Raus aus diesem Wohnheim und um Berlin rum gibt es ja Campingplätze haufenweise. So Paddelboot und dann los. Ja. Wasser ist ja noch da, nass ist es auch.
Okay.
Dann lebst du halt da, bist von da aus zur Arbeit gefahren. Ne? Dann fährst du da ins Ufer, wo es nicht weit bis zur Bushaltestelle ist, und dann fährst du arbeiten. Und abends kommst du zurück, der Kran ist noch da, so den kalaut doch keiner. Erstens musst du selber paddeln, du kommst lahmarschig vom Tatort weg, und wenn du es verhökern willst, kriegst du nicht viel Geld. Das Ding klaut keiner. Wenn sie da ein Motorboot hinlegt, mit den fetten Oschis hinten dran, das ist weg. Paddelboot klaut keiner.
Ja, das Paddelboot ist jetzt auch weg. Du wohnst wieder in Magdeburg, ihr wohnt in der Umgebung. Das ist auch dein Heimatgeburtsort Magdeburg, oder?
Ja, ich bin hier geboren und habe fast immer meinen festen Wohnsitz gehabt, bis auf die Jahre dort bei meinem Sohn im Landkreis Oberhavel. Und dann bin ich zurückgezogen hierher, in einen anderen Stadtteil, ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe eine hübsche kleine Wohnung und habe satt zu essen, was will ich mehr haben.
Ja, Dach über Kopf.
Dach über Kopf was zu essen, was brauchst du mehr? Ne? Die Wohnung ist Gott sei Dank nicht perfekt. Da hat man immer nur eine Kleinigkeit zum Tüfteln. Das ist großartig.
Ja, dein nächstes Projekt ist ja dir in deiner Stube, die so ein bisschen kleiner ist als dieses Studio hier, ein Tonstudio reinzubauen.
Ja, unter anderem. Also das soll schon noch eine Stube bleiben. Aber so, weißt du, es ist eine Stube ohne Sofa. Und da lege ich großen Wert drauf. Mir kommt kein Sofa oder Couch oder sowas in die Stube.
Warum? Was ist das für ein Hintergrund?
Guck dir mal so ein Möbelstück an.
Ja.
Sagen wir mal so 3 Sitzer, wie viele Personen sitzen da drauf? 3. So, wo gucken die hin? Nicht zueinander. Das lässt das Möbelstück nicht zu. Wenn die 3 sich einander anschauen wollen, müssen Kopf oder... Das ist kein Möbelstück für 3 Personen, die sich untereinander unterhalten wollen.
Wie oft hast du 2 Personen zu Besuch?
Warte mal. Das ist kein Möbelstück für 3 Personen, die sich untereinander unterhalten wollen. Das ist ein Möbelstück für 3 Personen, die sich bereit in die erste Reihe zum Frontalunterricht aus dem Fernseher setzen. Und das passiert bei mir garantiert nicht, wenn ich Besuch habe. Dann bleibt die Kiste aus. Deshalb stehen bei mir die Sitzmöbel so, dass die, die da drin sitzen, einander sehen, einander reden können und so weiter. Und der Fernseher hat in der Zeit die Klappe zu halten.
Ja, klar. Trotzdem finde ich eine Couch ein sehr schönes Möbelstück.
Oh, meine Sessel sind auch bequem.
Ja, ich habe auch Sessel, so ist das nicht. Aber so eine Couch finde ich schön. Weil wenn du zu zweit auf einer Couch sitzt, kann man so ein bisschen schräg sitzen. Ich habe letztes Jahr, war ich das erste Mal in der Schweiz, habe ich eine Couch gesehen, die war so gedreht, dass du automatisch so schräg sitzen musstest und dich so angeguckt hast. Das fand ich, also wenn ich war leider mit dem Zug. Wenn ich mit dem Auto gewesen wäre, hätte ich das Ding gekauft und hätte das mitgenommen. Absolutes, geniales Möbelstück für einen Podcast.
Ja, okay, so. Das kann ich mir vorstellen, wie du das jetzt beschreibst.
Genau.
Aber diese Durchschnittscouch kommt mir nicht in die Ruhe.
Nö, aber ich meine, selbst auf einer schönen Durchschnittscouch eine Minute noch, ja. Und dann, selbst wenn du zu zweit drauf sitzt und ein bisschen so schräg sitzt, in so Sitzkisten reinmachst, finde ich das schon bequem. Und ich finde auch, ich habe mir jetzt so Möbel gekauft für eine Podcast-Geschichte oder für eine Moderationsgeschichte auf Messen so unterwegs. Das ist auch eine Couch und zwei Sessel in Rot aus den 70ern. Richtig noch schön Federkern drinne. Das ist doch was, wo du einfach auch keine Rückenprobleme kriegst.
Oh, ich habe zwei sehr bequeme Sessel, da können zwei Personen sehr bequem drin sitzen.
Also du und eine Person zu Gast.
Ja, können sich sehr bequem einrichten, wie sie wollen. Jeder kann seinen individuellen Sessel da zurechtkneten, wenn er das will. Das
geht
ganz einfach. So, jeder hat sein Tischchen. Warum müssen alle Tassen auf demselben Tisch stehen? Die Tischchen, die kleinen Dinger stehen da, wo du bequem ranreichst, um die Tasse loszuwerden. Fertig ist.
Du hast da bestimmt du hast da bestimmt noch so ein schönes altes Blümchen-Mokka-Servi, oder?
Nein.
Nein, hast du nicht mehr.
Gut. Überhaupt nicht.
Gut. Ja, Mensch, wir haben es jetzt 58. Erste Stunde haben wir schon geschafft. Wir hören uns gleich. Und bis dahin, gute Entspannungszeit.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, erste Stunde haben wir geschafft. Jetzt sind wir mittlerweile schon in der zweiten Stunde. Wir haben schon viel erfahren. Eins habe ich jetzt hier noch, bevor wir dann so langsam mal zu ein paar Sachen kommen, die dann eher für den Umgang wichtig sind, dass das auch ein Stück weit erträglich ist, das Leben für einen selbst und auch fürs Umfeld. Thomas, du sagtest mir, du hast auch Angstzustände, anlassbasierte.
Ja, das ist das große Thema, weshalb auch diese Beziehung scheiterte, weil ich mit diesem Medikament nicht mehr klargekommen bin. Es hat noch eine Weile gedauert von dieser traurigen Trennung, bis ich endlich mein eigenes Geheimnis entdeckt hatte. Was ist Angst? Definiere man Angst, ist die Abwesenheit von Vertrauen oder ähnliches, kannst du so formulieren. Ja. Und okay, dann habe ich die erste Frage gestellt, okay, was muss ich machen, um wieder Vertrauen zu gewinnen? Und die andere Frage war, okay, das ist doch gar nicht das Problem. Analysiere mal deine Angst selbst. Wo kommt denn das Ding her? Wann taucht denn die immer in welchen Situationen wie gestaltisch auf? Und da hatte ich so anfangs den Verdacht, und den konnte mir bisher noch keiner wegnehmen, es gibt mindestens zwei verschiedene Arten von Angst. Die eine Angst ist die anlassbasierte, so nenne ich das, ich weiß nicht, ob es dafür einen Fachausdruck gibt. Anlassbasiert heißt, meine Wahrnehmung erkennt etwas, das meine Mustererkennung als Gefahr identifiziert. So, dann habe ich einen realen Anlass. Ich habe was gesehen, das finde ich gefährlich, ich habe Angst. So, so weit, so gut. Der Rest, wie üblich bei Angst, nicht? Flucht, Angriff, diese Entscheidungsmöglichkeit, der Rest müssen wir jetzt nicht auseinanderklamüsern. Ist nicht Gegenstand meiner Betrachtung gewesen. So, was Gegenstand meiner Betrachtung war, so, das ist die eine Angst. Die braucht man gar nicht bekämpfen. Die ist im Ernstfall überlebenssicher und die ist gar nicht, die ist ganz gut. Bekämpf die mal ja nicht. Schön, dass du die hast. So, aber da ist doch noch diese andere Angst. Man taucht die immer auf. Und warum macht die das? Und diese Angst habe ich die hypothetische Angst genannt. Und darüber habe ich versucht, mit einem Psychiater zu reden und der ist mir in die Parade gefahren und hat gesagt, nee, also das hat mit dem Frontallappen nichts zu tun, das ist nie und das ist immer und blablabla. Ich denke, naja gut, er weiß es nicht anders. Ja, und habe für mich dann entschieden, du lass mich mal in der Richtung weiter tüfteln, mal sehen, was ich da finde, das scheint vielversprechend. Also nicht so, dass ich mir noch mehr Ängste einfange, sondern dass ich meiner eigenen Angst auf die Spur komme und das Ding endlich mal loswerde. Ja. Und ich bin bei dieser Anfangsannahme geblieben und habe überlegt, wie weit kommst du damit? Und habe dann verstanden, was dieses starke Beruhigungsmittel, was ich all die Jahre gegen Angst genommen habe, eigentlich mit meinem Bewusstsein macht. Und weshalb ich diese Angst dann zwar loswerde, aber warum ich im Endeffekt dabei, ohne es so richtig zu merken, noch was anderes auch verliere.
So. Also sozusagen, nochmal als Verständnisfrage, es hat ja zwar diese Angst genommen, aber hat andere Symptome auf den Plan gerufen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Nein, nicht Symptome auf den Plan gerufen. Das war ja das Gefährliche. Es taucht ja nicht als Symptom auf. Es geht ja einfach eine Fähigkeit verloren.
Und du merkst ohne Fähigkeit, ja.
Du merkst es nicht mal, dass dir diese Fähigkeit verloren geht, weil du dich nicht benutzt. Und dann, wenn du es willst, ist er nicht da. Na
gut. Lass mal unser Kabel ganz da.
Ja. Und weißt du, das ist so. Wenn man das grafisch darstellen würde, stell dir ein Rechteck vor, so senkrecht, so hochkanten Rechteck. Da hast du den Bereich Fantasie, das ist das Rechteck. Nenne es Fantasie, nenne es Kreativität, wie du es nennen willst. Ein bisschen Fantasie braucht man auch bei der Kreativität. Ganz ohne geht's nicht.
Ja.
So, und diese Angst, die ich da hatte, die ich hypothetisch genannt habe, die entstammt aus der Fantasie. Die Fantasie gaukelt mir eine Gefahr vor, die real nicht vorhanden ist. Mhm. Diese Angst, die dann entsteht, kann ich mit Beruhigungsmitteln bekämpfen, dann ist die weg. Was mache ich da? Ich lege meine Fantasie lahm. Was passiert als Nebenwirkung? Meine Konstruktivität, ebenfalls Bestandteil derselben Fantasie, ist auch weg. Mhm.
So. Also quasi, wie man so schön sagt, wie zum Beispiel bei einem Antidepressiva, es deckelt.
Ja.
Es deckelt und bekämpft aber nicht die Ursache.
Nein, die Ursache könnte man ja sagen, ist also eine überbordende Fantasie. Gib ihr was zu tun, dann hat sie keine Langeweile, dann kommt sie nicht mehr auf den Trichter mit der Angst.
Ja.
Wäre jetzt eine Möglichkeit.
Ja. Ausweichstrategie. Ja. Aha. Auswegreflex, ja. Okay, gut. Das habe ich jetzt verstanden. Also mit meinem Verständnis, Antidepressiva deckelt, behebt nicht das Symptom. Bei dir das Medikament,
Beruhigungsmittel, was?
Starkes Beruhigungsmittel.
Nimmt die Angst weg, aber eben leider auch die Konstruktivität.
Genau. Es gibt eine habe ich im Dezember auf einem Kongress, DGBWN-Kongress in Berlin, mehrere Aussteller gesehen, die so eine sogenannten Visual- oder Visualbrillen auf den Markt gebracht haben. Dort, also die Hardware ist die Brille, es ist das eine Bestandteil, und die andere Hardware, die hast du zu Hause oder jetzt in deiner Tasche, das ist das Ding, was da vorhin vibriert hat, das ist dein Handy, dort wird eine Software aufgespielt, das bezahlt die Krankenkasse für 3 Monate. Und da ist ein Anbieter gewesen, auch der, ich habe das auch ausprobiert, da ging es um Angst.
Ja.
Es war spannend. Es war echt spannend. Ich habe diese Brille aufgesetzt und wir haben eine Autofahrt gemacht. Also ich dachte wirklich, ich sitze im Auto. Ich habe wirklich gedacht, ich habe mich mit dem jungen Mann da so fast unterhalten, der da gefahren ist. Habe mich dann nur gewundert, warum ich jetzt nur in einem Auto sitze. Ich kann ja Auto fahren, bis ich dann gerafft habe, dass ich der Beifahrer war und dass das eigentlich mein Problem ist. Also ich bin ein guter, sehr, sehr guter Fahrer, ein sehr, sehr schlechter Beifahrer. Es sei denn, ich spüre, dass jemand gut Auto fährt. Also wie zum Beispiel eine Freundin von mir von La Gomera stammt aus Frankreich, und ich bin mit der mitgefahren, wir haben uns unterhalten, bis ich dann irgendwann gerafft habe, wie die da die Kurven nimmt. Ich sage, wo warst du jetzt nochmal, aus den Vogesen? Sagt sie, ja, warum? Ich sage, das merke ich im Autofahren. Also da merkt man, dass die, ja, da habe ich mich komplett wohlgefühlt. Und jedenfalls, da sitze ich da, Beifahrer, und ehe ich das so realisiert habe, fuhren wir da durch so einen Tunnel, und auf einmal, der fuhr da mit einer Geschwindigkeit und guckte mal so zu mir rüber, und wir haben uns unterhalten, und auf einmal war da vorne mitten auf der Spur ein LKW mit einer Ladebordwand, die war runter, und er hatte einen Warnblinker an, und wir konnten nicht nach zu der einen Seite auszuweichen, weil der ja auf der zweiten Spur stand und neben uns fuhr auch einer, wir konnten auch nicht. Und der hat aber die Geschwindigkeit nicht runtergenommen. Und dann wurde es mir langsam mulmig, so ein bisschen erstmal, aber irgendwie habe ich, ich war so fasziniert von dem, was da passiert ist wahrscheinlich, diese Ablenkung, Ausweichstrategie. Und letztendlich, wir haben das geschafft, klar, sonst hätten wir jetzt einen Crash gehabt, aber das ist eine spannende Geschichte, da gehst du mal zu einer, das kann ich dir nochmal schicken, wenn du da mal was bearbeiten möchtest, die Krankenkassen übernehmen das.
Aha.
Ne, für 3 Monate.
So.
Ja, einfach mal so als Tipp.
Aha.
Ja. Genau. Nimmst du dieses Medikament noch?
Nein, und ich will auch nicht irgendwelchen Nachahmern irgendwelche Tipps geben. Es war eine erheblich hohe Dosis, die ich von dem Zeug denn da so am Ende nach so Jahrzehnten der Einnahme denn konsumiert habe. Von diesem
konsumiert oder verschrieben bekommen?
Also, ja, verschreiben, man muss es, man kriegt
das. Ja, es war verschreibungspflichtig, das ist klar, aber es gibt ja...
Also sagen wir mal so, ich hätte da keinen Tropfen irgendwo von verhökern können, ich habe das alles selber gebraucht.
Ja, ist dann, sag ich mal, diese Milligrammzahl oder diese was ist dir die verschrieben worden in der Höhe?
Nee, das traut sich kein Arzt, weil so richtig weiß bis heute kein Arzt, was ich da für Spitzendosierungen da manchmal weggezogen habe. Mhm. Da lüge ich immer was weg.
Mhm. ja, gut. War das eher ein Missbrauch oder war das eher...
Wenn mir einer verraten hätte, wie ich das symptomlos wäre, dann hätte ich das Medikament nicht gebraucht. Denn
okay.
So war auch der Abschied von dem Medikament. Ich hatte endlich ein Werkzeug gegen das Symptom und dann war das Medikament nicht mehr nötig.
Mhm. Also ich habe mir ja mal so notiert, Medikament und Hilfs- und Erfahrungsmittel. Ertragungsmittel, nicht Erfahrungs, Ertragungsmittel.
Ertragungsmittel.
Ja, schöner, ja, habe ich heute auch ganz stolz zu meiner Mutter gesagt, ich habe ein neues Wort erfunden, Ertragungsmittel. Ja, was war denn nebenbei dein Ertragungsmittel?
Nebenbei, ach Gott, manchmal Alkohol, aber das war nicht so die, das war so phasenweise.
Naja, das hast du mir schon so auch gesagt, also der Alkohol, und du hast nicht gesoffen, weil es dir geschmeckt hat, so hast du es formuliert, sondern das fand ich spannend. Du hast gesoffen, weil du das Leben nicht ertragen hast.
Das hätte ich anders ertragen können, hätte ich vielleicht nicht gesoffen, aber es war nur mal das, was ich...
So hast du mir das erklärt.
Ja, ist richtig.
Ist ja so.
Ist richtig.
Ja. Das Leben oder dein Leben?
Dann wohl speziell meins, so wie ich es empfunden habe.
Mhm.
Um es konkret zu sagen. Also das Leben allgemein befürworte ich sehr.
Mhm.
Egal wie scheiße es ist, da muss man irgendwie durch, dann legt man sich da zurecht.
Mhm. Aber dein Leben.
Ja, ich war unzufrieden zu der Zeit.
Du warst unzufrieden und hast dann phasenweise Alkohol getrunken, konsumiert.
Ja, aber ich konnte auch immer aufhören. Ich brauchte nie die große, wichtige, schwere Therapie, sondern wie das mit dem Bier, wie ich erklärt habe, es war Anfang 2009, Februar, März, weiß ich mehr genau, habe ich meine letzten 4 Bier in die Toilette geschüttet und habe gesagt, ich kaufe kein Bier mehr, Punkt. Und ich habe bis heute kein Bier mehr gekauft und ich sehe keinen Anlass, das heute zu machen.
Mhm. Kriegst du mal geschenkt oder was?
Nee, gar nicht.
Ich zwinkere jetzt mal dabei.
Ja, ja. Also das, es war nicht mehr nötig. Es war aber das Ritual nötig. Gib es weg und sag, du kaufst keins mehr. Fertig.
Mhm. Gut, wenn du das so konntest. Ja, also andere können es leider nicht so. Aber
es wird keins mehr gekauft, dann kannst du keins trinken, egal ob du Druck hast.
Du, ich kenne Leute, die sagen mir, sie kaufen das und das nicht und kriegen es immer geschenkt. Also und konsumieren es trotzdem. Ist, also deswegen wollen wir das jetzt mal fairer halber müssen wir das auch mal sagen.
Ja,
das speziell
gibt's auch.
Ja, ja, das gibt es. Sonst könnte ich es ja nicht erzählen. Also mir sind diese Menschen begegnet das ist dann auch ein Betrug. An sich selbst.
Man bescheißt sich selbst.
Ja, man bescheißt sich selbst.
Ich will auch sagen, dass ich das nur kein Bier mehr gekauft habe. Das stimmt, ich habe bis heute kein Bier mehr gekauft und ich werde sicherlich auch keins mehr kaufen. Ich habe keinen Anlass.
Mhm.
Es heißt nicht so, dass ich gar keinen Anlass. Es gab schon mal eine Flasche Gin denn mal, aber, aber nicht so.
Suchtverlagerung.
Es waren immer so 10 Jahre Pause dazwischen.
Mhm.
Also 10 Jahre so im Durchschnitt kann man sagen, gar nichts.
Mhm.
Und dann hat dieser Gedanke, warum sollst du nicht mal was genießen? Dann war es auf einmal eine Flasche, komm, du bist auch raus. Mhm. So, die Zeit des trockenen Roten. Ach, weißt du, da liegt heute noch welche im Keller, den kann ich da liegen lassen, die hole ich sowieso nicht mehr hoch. Dann, mhm. Da liegt er eben da, wenn ich mal Gäste habe, der will partout einen haben, dann hol dir die eine Pulle da noch hoch. Ich brauch den nicht, ich gehe nicht extra in den Keller.
Mhm. Ja, ja. Gut, es ist jetzt deine Strategie, ja, und ich meine, du scheinst damit gut zu fahren und ja, andere gehen da sicherlich anders mit um, weil sie es vielleicht anders nicht können, oder?
Ich habe sogar eine kleine Auswahl an so kleinen Spirituosen und nicht die
ja.
Bollen, sondern so eine kleine Auswahl, wenn partout einer meint, na, hier mhm. sucht dir was aus, du musst nicht irgendeinen Schnaps, sondern hier kannst du hast eine kleine Auswahl und ein mhm. bisschen was zum Genießen, aber die Momente zum Genießen, wo man das überhaupt noch kann, die werden ja immer weniger. Wann kann man sich nochmal hinsetzen mit einer Zigarre und einem Cognac? Wann hast du den Moment noch?
Ja, schwierig. Schwierig, aber die Zeit muss man sich nehmen. Also ich ja. ich hatte auch mal, ich bin jetzt im September, wären es 7 Jahre trocken. Ich hatte vorher schon mal eine Phase, da habe ich 3 Jahre kein Alkohol und keine Zigaretten angefasst. Habe ich aber eins gemacht, war ich damals auch noch selbstständig, Pizzeria, 7-Tage-Woche. Aber ich habe einmal die Woche, habe ich mich in meinen Schaukelstuhl gesetzt mhm. und habe eine schöne Bermudes Nummer 1, eine schöne dominikanische mhm. Zigarre geraucht, mhm. gepafft.
Ja.
Die Zeremonie war im Schnitt so zwischen 1,5 und 2 Stunden.
Ja, so ungefähr so.
Und genau. und das war für mich die schönste Zeit.
Ja, das ist schön. Das kann man genießen. Und da muss man nicht mit vielen Personen sein, das kann man Nein. auch alleine.
Ja, das habe ich auch alleine gemacht. Ich wollte dann diese Ruhe haben.
Ja.
Und die schön entspannt die Zigarre packen und da aufzupassen, dass die nicht ausgeht.
Ja, die geht schon nicht aus.
Ja.
Hat die nicht nötig.
Nein, einfach so immer so ein bisschen ziehen. Also wenn du gar nichts ziehst, geht die schon irgendwann aus.
Ja, ja.
Ja, ne? Aber so einfach so, wo dann Leute gesagt haben, wie lange rauchst du denn da dran? Ich sage, ich genieße das.
Das ist doch der Sinn der Sache.
Ja, das haben die nicht verstanden, aber ich hab's verstanden.
Ja.
Und mir tat das gut. Also das war so die schönste Zeit. Also ich habe auch, vielleicht rauche ich heute mal Zigarre. Vielleicht mache ich das heute einmal.
Das ist die Idee.
Das ist die Idee. Ich habe nämlich noch schön 2 liegen.
Ich auch noch.
Ja.
Und, das ist ja drollig, siehst du?
Ja, ja. Und, so nee, die wollte ich immer mal mit dem Kumpel paffen, aber wir sind nie dazu gekommen, weil der auch immer so in Hektik ist. Aber gut, man braucht ja nicht unbedingt einen Kumpel, man kann es auch alleine machen, wie wir gerade festgestellt haben.
Jo.
Ja. Ja, gut. Wir machen erstmal Musik und dann kommen wir schon zum. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, dann Genesungsprozess. Du hast ein Projekt entwickelt, du suchst noch was. Meinst du, was machen wir jetzt?
Ist egal. Was Lebhaftes.
Was Lebhaftes. Okay, Club de Belugas, skip to the Bip Brazil Mix. Yo. Was sie nehmen? War es was Flottes? Ja, schön. Gut, Genesungsprozess. Du bist mit deiner Diagnose konform? Also du sagst, das ist das, was du hast?
Nicht ganz, aber ja, ist auch, zumindest auch, aber nicht allein.
Ja, ja, aber das ist ja aber so die Grundvoraussetzung, um etwas zu ändern, um etwas, ja. Also diese Annahme, nee, diese anzunehmen,
ich
Thomas?
Ich will nicht die Diagnose ändern, ich will mein Scheißefühlen ändern.
Ja, ja, nein, es geht ja, dafür musst du ja eine
du
Diagnose erstmal annehmen. Oder
du
das
Wort Krankheitseinsicht. Helfe ich dir damit weiter oder findest du das jetzt ein bisschen zu stark?
Krankheitseinsicht, ich würde eher mal so, ich sag mal, man kriegt ja eine Diagnose.
Ja, die hast du weg.
Hm?
Die hast du weg, die ist wie ein Herold für den Rest des Lebens.
Das muss nicht sein, das ist,
nö. Das kann vorkommen, da passt man
schon. Ja, aber die Grundvoraussetzung, man bekommt ja eine Diagnose. Ich kenne genug Leute, die sagen halt, eine Diagnose sind scheiße, Schublade und so weiter. Ich muss sagen, mir persönlich hat eine Diagnose Bilder geholfen, wo ich dann einfach gesagt habe, ah, jetzt verstehe ich mich.
Gut, ja.
Jetzt verstehe ich mich besser. Jetzt kann ich auch, ich habe vielleicht woanders gesucht.
Wenn das die Darreichungsform für dich war, die du gut verstehen konntest, dann ist das okay.
Ja. Oh. Und auf dieser Basis stelle ich jetzt nochmal die Frage, also du hast die Diagnose Schizophrenie angenommen.
Ja.
Na? Um halt einfach auch im Prozess, im Genesungsprozess, weil es ist ja ein Prozess, hast du mir
das ist
auch.
Kein Ereignis, das ist ein Genesung, ist kein Ereignis, das ist ein Prozess.
Das ist ein Prozess.
Der kann sich unter Dynamik unterziehen, die kann veränderbar sein.
Mhm. Und dafür ist ja, wie gesagt, die Grundvoraussetzung, dass man es annimmt.
Ja.
Dass man sich das, wie man so schön aber, sagt, ein Moment, 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 Moment. Oder zumindestens eingesteht.
Ja, da gibt es diesen doch eher hölzernen Ausdruck Krankheitseinsicht. Das, ja gut, ich würde es so sagen, Krankheitseinsicht ist ein brisantes Wort. Ich benutze das nicht gerne. Ich habe das jetzt nur mal eingeführt.
Ja.
Vielleicht hätte das geholfen, die hat es nicht. Gut, kann ich mitleben, dass das Wort brisant bleibt, weil es ist nicht weit weg von Selbststigmatisierung.
Ja.
Und na, sagen wir mal so, ich habe die Diagnose anerkannt, eben einen Friedenwillen. Ja. Okay, na, ich bin das, wenn ich es mal salopp formulieren darf, da sitzt so ein Arzt vor mir und sagt, Herr Hoppe, Sie sind der Verrückte. Bis dahin war mir nämlich unklar, hat die ganze Welt eine Meise? Oder passt mit mir irgendwas nicht? Es gab so Phasen, da war das unklar. Zumindest für mich. Und jetzt sitzt da eine Kompetenz vor mir und sagt, Sie sind der Verrückte. Okay, jetzt hat die Welt eine Ordnung. Ob diese Ordnung mir so gefällt, das lassen wir erstmal noch offen, aber wir haben jetzt eine. Die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Welt nicht über Nacht verrückt geworden ist, nur ich nicht, ist ohnehin anders als die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet ich verrückt werde und der Rest der Welt bleibt normal.
Also ich würde es erschreckender für mich finden, wenn ich jetzt vor so einer, wie hast du den Arzt gerade genannt?
Eine Kompetenz.
Kompetenz, wenn jetzt ein, ja, mit deinen Worten genannte Kompetenzperson vor mir sitzen würde, also sprich ein Arzt, Psychiater, was weiß ich auch immer, und würde zu mir sagen, Herr Rettig, wir haben jetzt alle Tests gemacht, wir haben alles versucht, Sie sind normal.
Eieiei. Das ist ja,
das würde mich erschrecken.
Also wenn das nicht passt, ne?
Nee, das nein, ich bin ja auch stolz, verrückt zu sein. Vom Wortstamm her heißt er verrückt, stellt 10 Leute in eine Reihe. Nee, das ist meine Sicht, wie ich das, stellt 10 Leute in eine Reihe, die sind verrückt. Irgendwer legt ja diese Normen fest.
Ich will mich in deine Vokabel nicht einmischen, aber ich bevorzuge den Ausdruck irre. Und ich will das begründen. Verrückt, da kenne ich manchmal dieses Hilflose, sie sind ja nicht verrückt, sie sind ja nur verrückt, oh Gott, schön ist das hilflos. Ich bevorzuge irre deshalb, weil ich sagte vorhin, meine Definition für Psychose ist einem Irrtum unterliegend, nicht? Da haben wir das Wort irre als saloppe Kurzform von Irrtum unterliegend. Gut, man kann sich ja mal irren, ne? Aber man kann aber auch mal damit aufhören, sich dauernd zu irren, ja.
Man kann auch mal was verrücken, weil dann hat man auch was verändert.
Ja, da hat man was verändert. Ob das dann besser ist, zwangsläufig, wenn ich aufhöre, mich zu irren, also diesem Irrtum zu unterliegen, was kommt da als Konsequenz bei raus, wenn ich mich nicht mehr irre, dann muss es doch diesmal richtig sein.
Ja, gut, es ist ja auch nur die Sicht des vermeintlich Kompetenten.
Ja, gut, er sagte dann im Weiteren, er würde mir das wegmachen.
Er würde das wegmachen.
Ja, diesen Irrtum.
Ja.
Und ich dachte mir, naja, versuch dein Glück. Hat er denn gemacht?
Hat er versucht.
Ja.
Gut, ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt eine Krankheit ist oder ob das eine Störung ist.
Ich habe das Modell entwickelt, für mich gültig, ich benutze das gerne als Erklärung, ich komme nur so selten dazu. nenne es Bewusstseinserschütterung. Was, warum im Einzelfall das Bewusstsein erschüttert hat, lassen wir jetzt erstmal, um das Modell zu erklären, nochmal offen. Wir erklären jetzt nochmal das Modell. Du hast eine Erfahrung gesammelt, diese Erfahrung ist ein Balken. Ob dieser Balken ein Stützbalken, ein Balken ist, der was trägt, oder ob er eine Last ist, das weißt du vorher noch nicht, bevor du die Erfahrung gemacht hast. Erst wenn du sie gemacht hast, kannst du in einer Art Konstruktion deine Erfahrung so einbauen, dass du eine solide, tragfähige Konstruktion als Bewusstsein hast, vergleichbar mit einem Fachwerkhaus. Da hast du einen Haufen Balken, die sind so angeordnet, dass die was Solides tragen können. Da hast du deine Fächer, da kannst du was reinmauern, was du willst. So, jetzt kommt diese Erschütterung, krabumm, dein ganzer Laden fällt zusammen. Meinst du, der ist jetzt noch belastbar? Würde man sagen, wenn, dann auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Also das ist dann kein zweistöckiges, tragfähiges Haus mehr, das ist dann irgendwo so ein Haufen Knüppel.
Ja gut, aber kann man ja wieder aufbauen.
Ja, eben, genau das ist das Ding. Bau das Ding wieder auf. Mit der zusätzlichen Erfahrung, das kann auch zusammenkrachen.
Ja, klar kann das
die wieder. Die hast du ja auch gemacht,
ja, diese
Erfahrung.
Die das ist kann.
Auch eine.
Das kann, aber wenn ich gar nichts mache, dann kann auch nicht zusammenbrechen und dann habe ich auch nie ein Haus gehabt.
Ja, wozu denn auch?
Ein Dach über dem Kopf, was zu essen.
Ja,
hast du mir davon erklärt?
Ja, machst du aber sowieso noch statt drin.
Doch, du brauchst jetzt ein Studio da rein. Ja. Empfängst Gäste.
Ja.
Ja, ein Dach über dem Kopf für ein Haus ist doch was Schönes.
Ja, kann man mit zufrieden sein, aber da ist noch mehr.
Ja, aber das ist erstmal die Grundbasis. Stell dir mal vor, du hast gar kein Zuhause.
Da musst du tingeln.
Also ich weiß jetzt nicht, also eine Obdachlosigkeit, eine Tingelei, weiß ich nicht, ob das auf Dauer, das kann man mal machen.
Na, auf Dauer wird es teuer.
Ja, du, wie gesagt, mein Obdachlosenbesuch ist gekommen und hat mir erklärt, von Köln bis hierher waren es 238 Euro. Ich sage, ich...
Da müssen die ja da gewesen sein.
Warum ist das so teuer? Und die hat sich einfach auch erstmal einen Zug gesetzt und erstmal losgefahren. Hat zum Schaffner gesagt, ja, so und so. Ja, also, weiß ich nicht. Klar wird das dann teuer. Ja, weil ich gesagt habe, wir fahren mit dem Flixbus oder mit was anderem. Ja, aber ich finde schon gut. Und sie hat das auch genossen, jetzt mal nicht unter der Brücke zu sein. Oder die ersten 5 Tage sich ein Hotelzimmer zu leisten, leisten zu können, nach Zahlen ihrer Rente. Aber also ich finde das schon wichtig. Also das ist, sag ich mal, wenn wir von der Maslow'schen Bedürfnispyramide ausgehen, finde ich das schon wichtig als Fundament, dass man ein Zuhause hat.
Ja, das ist nicht zu verachten.
Ja, und wenn das zusammenbricht,
ja, wir sprechen nicht vom Zusammenbruch des Zuhauses, wir sprechen vom Zusammenbruch des eigenen Bewusstseins. Und das ist
nee, des Hauses, hast du gesagt.
Ja, gut. Ja. Sorry, war mein Fehler, habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm.
Aber das hattest du ja vorher gesagt, dass das passieren kann. Deswegen bin ich heute nee, also finde ich schon wichtig, Thomas, dass dass wenn auch mal was passiert, es muss ja was passieren, sonst verändert sich ja nie was.
Natürlich, stell dir mal vor, alle sind glücklich, wer macht denn da noch was? Ja, Kinder, und dann kommt das große
Unglück. Weiß ich nicht, ob das, weiß ich nicht. Also, das, ich glaube, das liegt an jedem selber, an der Erziehung, meines Erachtens. Und sicherlich, wie hat mal jemand erklärt, der Mensch ist ja physikalisch und von Haus aus physikalische Teilchen sind faul,
ja,
träge. So. Also du musst die irgendwie in Bewegung bringen. So, und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so leistungsfähig. Das war zum Anfang, gebe ich dir ganz ehrlich, sage ich auch ganz ehrlich, das war für mich damals auch der Untergang, der Nieder, ne, also vom Kopf her. Bis ich dann irgendwann gelesen hatte, dass es dieses Ex-In gibt, das hat mich damals wieder, wo ich gesagt habe, es gibt doch noch einen Sinn im Leben für mich. Ja, weil ich habe schon so viel gemacht und ich wusste damals auch nicht so. Und dann hieß es, ja, das ist nicht zertifiziert, bla bla bla. Da, dies, jenes, was machst du denn jetzt nun? Dann war ich in dieser Maßnahme Schritt für Schritt zurück ins Leben und dann bin ich hierher gekommen. Zum Radio, dankenderweise durch ein Praktikum.
Ein kleiner Umweg und dann auch da, wo sind.
Und da konnte ich dann langsam wieder aufbauen und habe auch gemerkt, okay, es läuft nicht alles so, wie ich mir das vorstelle, aber schraub doch mal deins runter. Und wie gesagt, ich bin früher 120, 140.000 Kilometer im Jahr gefahren, von einer Sitzung zur anderen. Und dann war ich das erste Mal in der Psychiatrie nach dem Zusammenfall meines Hauses, also meines persönlichen Hauses. Und habe dann nach anderthalb Stunden Mandala malen, war ich so kaputt, als ob ich die 140.000 Kilometer am Stück gefahren bin. Und habe mich gefragt, was hast du vorher ausgehalten? Was musstest du ertragen? Ja, und und dann irgendwann habe ich mir so gedacht, was machst du denn jetzt? Du musst jetzt irgendwie mal klarkommen, dass du jetzt nicht mehr so leistungsfähig bist wie vorher. Wie die letzten 15 Jahre. Nee, da komme ich auch nicht wieder hin. Ich will da auch gar nicht wieder hinkommen. Ja, weil ich neige ja zum...
Nicht wieder hin, aber... Was machen? Doch.
Mach ich doch. Deswegen bin ich heute hier. Ja,
das ist genau das
Irgendwas, Argument, aber wen ja.
Unterstütze.
Ja.
Du musst nicht an deine alten Erfolge anknüpfen, wenn du einen abgewirtschafteten Organismus hast. Der bringt das sowieso nicht mehr. Aber du hast doch noch was im Kopf. Wenn es der Körper nicht mehr will, im Kopf ist doch auch noch was. Schau mal, was du damit
kannst. Ja, und du musst erstmal mit dem Körper auch erstmal hierher kommen und dies und jenes. Ja. Und es gibt sicherlich da auch Unverständnis bei Menschen. Ja, die sagen, warum machst du das ehrenamtlich bezahlen und so weiter. Wo ich einfach sage, nee, ich mach das für mich.
Ja.
Ich mach das für mich und ich glaube, das ist der Sinn der ganzen Sache, dass man das Bewusstsein hat, ich habe zwar alles, ich habe für mich alles, das, was ich brauche, habe ich jetzt nicht, aber sage ich jetzt mal, ich muss gucken, wo sind meine Bedürfnisse, was brauche ich und wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, aber mache trotzdem noch was, weil es ist ja nichts ist von Dauer.
Ja.
Ja, so. Und wie gesagt, dieses Jahr sind es ja jetzt 10 Jahre Radiodepressionen.
Was ist denn so Jubiläum denn jetzt?
Dieses Jahr habe ich Jubiläum. Eigentlich wäre es nächstes Jahr, aber Matze hier, der hat gesagt, nee, das machen wir vor 10 Jahren. Ich sagte, das machen wir dieses Jahr noch. Der 22. ist noch vor Weihnachten, es ist ein Dienstag. So sind wir dazu gekommen damals. Und das ist ja das, um da nochmal zurückzukommen zur Genesung. Krank oder eine Störung. Also eine Ingrid Hollmann, meine Ex-In-Ausbilderin, hat damals gesagt, es gibt kein hundertprozentig krank und es gibt kein hundertprozentig gesund.
Gut, kann man leben mit der Definition.
Habe ich aber erst nicht verstanden und dann habe ich nochmal nachgefragt und dann, weil wir arbeiten ja, wir müssen in Balance bleiben.
Der Mensch ist permanent in Bewegung, auch sein Geist ist permanent in Bewegung, auch wenn dir das nicht immer gefällt.
Auch wenn dir das nicht immer gefällt und das Schlimme ist ja, weil ich mache mir auch viel so Gedanken um Sachen, wie hat man früher gelebt mit Kräutern, mit Heilpraktiker-Geschichten werden ja auch immer irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, wo ich einfach sage, ja, früher hat man halt jeden Tag einen Brennnesseltee getrunken. Das macht man heute nur, wenn man krank ist, aber das ist ja nicht, weil ich ja in Eile und in Hetze bin. Und also muss es jetzt die Chemiekeule sein. Und das ist aber nur meines Erachtens dem geschuldet, dass wir permanent unter Stress sind, uns unter Stress setzen lassen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen ruhiger das Ganze angehst oder angehen kannst, dann ist das alles schon wesentlich entspannter, dann kannst du nämlich die Zeit, dir jeden Tag deinen Brennnesseltee, deine Brennnesseln frisch zu pflücken. Weil meine Mutter mich letztens zusammengeschissen hat, sagt sie, du, die trockenen Brennnesseln sind nicht gut, ich nehme jeden Tag frische. Sag ich, ja gut, nehmen wir einen frischen halt jeden Tag. Ne? Frischer. Thomas, dein wichtigstes, oder du hast ein Projekt entwickelt.
Ja.
Weil wir haben noch zwei ganz, ganz wichtige Sachen hier. Also einmal dein Projekt Gänsefüßchen unten, i Gänsefüßchen oben. Eins deiner Haupt- und Lieblingsarbeitsmittel ist, du hast erst gesagt Flipchart, aber dann Whiteboardwand, eine große Whiteboardwand.
Ja.
Ob ich das kenne, sage ich ja, ich habe auch zwei. Das sind auch meine liebsten Sachen, weil man da kann man auch ein bisschen variieren und ein bisschen, man hat auch den Überblick auf einer großen Tafel. Und wenn man sich vertan hat.
Schlimmer abgewischt, neu gemacht.
Dann, wenn man sich geirrt hat, dann kann man da mal kurz wischen. Es sei denn, wie da drüben, wenn ich die Whiteboardwand sehe, da hat mal jemand mit dem Edding dran geschrieben.
Ach, das ist ärgerlich.
Aber meinte dann, ich habe Feuerzeugbenzin. Scheiße. Gut. Thomas, was ist Projekt I?
Ja, das ist eigentlich ein sehr umfangreiches Ding. Da kann man vieles mitmachen, sogar Fachgebiete übergreifend. Deshalb ist das schwer zu erklären. Es geht darum, eine Analysemethode, eine Entwicklungsmethode, eine Analyse von, offenbar habe ich ja einen Fehler in einem Prozess, in einer Entwicklung. Die Dynamik in meiner Entwicklung ist nicht so, wie ich sie haben will. Woran liegt's?
Mhm.
Das ist ein Analysewerkzeug. Welche Art von Prozessen das sind, das ist relativ austauschbar, vielleicht nicht alles, aber alles, was ich bisher ausprobiert habe, ob es Bildungsprozesse sind, ob es Genesungsprozesse sind, auch im Bereich Physik habe ich eigentlich aus Spaß mal einen Prozess untersucht. Naja, war jetzt suboptimal, aber so immerhin, im Prinzip passt so, ja. Man kann eine Lösungskoordinate ermitteln, das heißt, da sitzt mein Fehler und findet die Zielkoordinate, da muss ich meine Lösung suchen.
Mhm.
Und da weiß man die Lösung noch nicht sofort, aber schon erstmal die Suchadresse.
Mhm.
Und das kann sehr wertvoll sein.
Mhm. Was bedeutet dieses I bei Projekt I?
Das ist eigentlich, kennst du das mathematische I?
Nö.
Die imaginäre Zahl. Ach so.
Mhm.
Ja, das ist die Austauschbarkeit eben dieser. Ja. Du kannst, da gibt es diese Modelle, wie denk dir einen Strich und nenne ihn vielleicht. Was könnte man darunter vorstellen? Nenne ihn I, so als mathematisches I, die imaginäre Zahl, oder nenne ihn I, gut, einfach nur ein anderer Name für die Hypotenuse bei Pythagoras, oder einfach nur einen anderen Namen für R wie Radius.
Mhm.
So, stell dir das Koordinatensystem vor mit dem Kreis. Jetzt hast du diese drei Varianten, wo du da I einsetzen kannst. Als I mathematisch auf der Y-Achse oder als Hypotenuse irgendwo in irgendeinem Winkel, so dass du ein Dreieck hast. Oder als Radius von dem Kreis. Nun mach das Ding auch noch wachsend.
Aha.
Jetzt lass den Kreis auch noch wachsen. So, jetzt hast du ein Problem.
Was hast du? Ja, ja, habe ich. habe ich. Nein, habe ich ja. Das
klingt jetzt alles ein bisschen, ach du Gott, oh Gott, weißt ja noch, wovon er redet. Ich sehe das
Bild. Nein, ich weiß, wovon du redest. Ich habe mich nur gerade gefragt.
Was das noch damit zu tun hat.
Nee, ich habe mich gerade gefragt. Du hast vorhin gesagt, du hast auf dem Bau gearbeitet. Jetzt frage ich mich, was du da auf dem Bau gearbeitet hast, weil du hast schon so Ansätze der Mathematik, der Physik. Aber was mir auch so aufgefallen ist, ich weiß nicht, ich glaube, so die Angst passt gut zu dir. Und dieses Procrastination, dieses Herausschieben passt auch sehr gut zu dir. Ich glaube, du könntest wesentlich mehr als du
als man mich gelassen hat.
Ja, oder als du meine, dein Studio, dein Podcast kannst du ja machen.
Lassen wir
dich ja, aber da blockierst du dich ja auch schon seit einer Weile. Ja. Ist keine Vorhaltung, ist es nur jetzt, was ich jetzt so feststelle. Ja? Jetzt hast du dieses Projekt I entwickelt, was für mich jetzt bisschen Spanisch noch ist, aber ja. Du bringst jetzt bestimmt Licht ins Dunkel, weil ja, du sagtest mir letztendlich, du nutzt aber nur die 9, die 16, die 25. Da haben wir so gedacht, also muss es ja mindestens 25 Felder geben?
Nein, ja, das ist die Struktur 9 zum Beispiel. Ist eine Denkstruktur, vielleicht gibt es dafür einen Fachausdruck, den ich einfach nur nicht kenne. Das ist eine Denkstruktur, die es dir erlaubt, alles, was du jetzt da gerade denkst zu diesem Thema, in 9 Bereiche zu teilen. Und stell dir das vor wie eine Tabelle. Mhm. Du hast Spalten und Zeilen. Mhm. Dazwischen hast du 9 Felder. Das ist eine überschaubare Menge.
Ja.
Darin, in diese 9 Felder, teilst du in diese Koordinaten, die da benannt sind, nach Zeile und Spalte, das rein, was von deinem Problem da in dieses Feld reingehört. Das machst du mit allen 9 Feldern. Mhm. Und im Großen und Ganzen hast du dann schon fast die Antwort selber aufgeschrieben. Mhm. Wenn du das richtig machst.
Mhm.
Dann weißt du, wo dein Problem zu Hause ist und du weißt, wo du die Lösung findest. Mhm. Manchmal geht es so weit, da steht die Lösung schon da. Du glaubst nur nicht gleich auf Anhieb, dass das schon die Lösung sein soll.
Also das Letzte kann ich nachvollziehen. Das macht für mich Sinn, weil ich das auch schon erlebt habe, gerade beim Aufschreiben auf so Flipcharts oder Whiteboard-Wänden, das mache ich ja auch mit Menschen, die Hilfe suchen. 16 sind dann 16 Felder, oder?
Ja, das ist komplexer. Das ist wohl das, was häufiger angewendet wird, wenn man das studiert. Aber ich habe nicht studiert.
Studieren heißt ja nur lernen, vom Leben lernen.
Ja, süß, ich habe das auf eine andere Weise gemacht.
Wie hast du es denn gemacht? Nicht vom Leben.
Autodidaktisch.
Naja, nein, lernen, nein, studieren heißt ja nicht, dass du eine Uni besuchen musst.
Nö, ich brauche keine
Du kannst die Uni des Lebens besuchen.
Ja.
Ja, und nur weil jemand eine Lehrerausbildung hat oder eine Professorenausbildung, heißt ja nicht, dass der Recht hat. Oder ob das es Nonplusultra ist.
Das
ist ja, also. Ja, das mag so sein, aber studieren heißt vom Leben oder fürs Leben lernen. Ja, und wie du das machst, wichtig ist doch, dass du zum Ergebnis kommst, ist meine Philosophie. Also das ist ein bisschen komplexer, das sind dann 16 Felder, oder?
Ja, und bei Struktur 25 sind es dann 25.
Okay.
Die Struktur 25 habe ich zwar entworfen, aber noch nie selber ausprobiert, aber als Entwurf, so könnte das funktionieren, ist es schon mal da. Die Struktur 16 habe ich noch nicht oft auf. Gut, ich kann das so, aber die hält ein bisschen auf zeitlich, weil ist ja auch mehr. Mhm. Aber ich brauche die gar nicht. In den meisten Fällen komme ich mit den 9 aus.
Mhm. Gut. Okay. Ja. Da bleiben wir mal noch dran. Das ist eine spannende Geschichte. Da kriegst du mal noch eine Hausaufgabe.
Oh, interessant.
Interessant.
Soll ich denn?
Ja,
ich lass mich überraschen.
Ich mich dann auch. Ich mich dann auch. Nein, also ich bin ja jemand, das hatten wir am Wochenende auch wieder, da gibt es Menschen, die gucken sich so ein YouTube-Tutorial an und sagen, geil, kann ich jetzt. Ich gucke mir das 20 Mal an und sag, wen kann ich dazu anrufen, der mir das jetzt plastisch erklärt? Wo ich jetzt hingehen kann, der mir das zeigt, wie ich jetzt wir gehen jetzt mal aus, ich will eine Figur schnitzen. Oder will jetzt eine Bildhauerei-Arbeit machen. Dass mir jemand zeigt, wie ich den Meißel zu halten habe und wenn ich den verkehrt halte, weil ich das
dann
so aus diesem...
Das nicht so, wie du dir das
weil denkst. Ich das jetzt in dem Video so erkannt habe, weil vielleicht der Winkel verkehrt war oder ich das einfach nicht greifen kann. Ja. Und wenn der sagt, okay, pass auf, ich zeig dir das jetzt hier, wir machen jetzt hier so eine Brockenhexe und du fängst jetzt da oben an, wir bereiten da alles vor und ich fange dann da an und dann sagt er, nee, du hältst den Meißel oder den Stechbeitel. Der muss nicht 50 Grad sein, der muss nur 43 Grad sein. Das ist in etwa so, da stellst du dir so und so. Ah, das ist das, was ich so begreife. Und deswegen würde ich, das wird deine Hausaufgabe werden, dass du dich mal noch mit der 16 beschäftigst und vielleicht einfach auch mal für dich durchspielst, was die 25 ist. Und das möchte ich gerne mal irgendwann an einem Flipchart sehen.
Ja.
Okay. Und ich werde ja auch irgendwann sagen, Thomas, in 2 Wochen ist soweit. So wie wir es jetzt gemacht haben, der Thomas hat mich nämlich angerufen, weil die sagt, du Mensch, ich hab da was und ich suche da was und kann ich nicht mal in deine Sendung kommen? Das war, glaube ich, Donnerstag oder so oder Freitag, ich weiß es gar nicht mehr. Und er hat gesagt, ja, Dienstag. Und vorhin hat er sich bedankt und gesagt, Gott sei Dank hast du gesagt, dass das so schnell ging, sonst hätte ich aus heutiger Sicht, formuliere ich das jetzt mal so, wäre das, glaube ich, nie zustande gekommen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, wir gucken mal, dann hätte Thomas wahrscheinlich wieder irgendwie eine Angst bekommen oder irgendwie eine...
Oder irgendwas anderes mich verzettelt.
Ja, irgendwo und habe ich gesagt, nee, Dienstag. Und das brauchst du manchmal.
Ja.
Das brauchst du manchmal so, wo du sagst, in der Beziehung warst du zu langsam.
Ja.
Es war nicht dein Tempo, es war nicht deins, dies und jenes.
Ja.
Da wird wahrscheinlich eine andere Blockade gewesen sein. Hier war wahrscheinlich der Drang, das will ich jetzt wirklich, da glaube ich auch dran, an das Projekt I. Und du suchst Menschen, eine Interessensgemeinschaft, eine Gruppe unterschiedlichster Menschen. Das müssen jetzt nicht unbedingt irgendwie Menschen sein, die jetzt eine Schizophrenie haben. Das können auch Angehörige sein. Das können irgendwie Menschen sein, die eine App entwickeln können, weil du stellst dir so vor.
Ich stell mir das so vor, dass diese Struktur, egal ob 9, 16 oder 25, dass das als App irgendwie was Verfügbares ist in einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
Ja.
Mit diesem Bonbon, wo ich dir gesagt habe, wenn man ein Geräusch wirklich hört, muss es physikalisch nachweisbar sein. Das heißt, das Mikrofon muss das auch hören können. Wenn ich da was höre, was ich über meine Technik mit Mikrofon und Kopfhörer nicht leiser machen kann, dann ist der Verdacht groß, dass es imaginär sein muss. Dann ist es eine Einbildung wahrscheinlich. So eine App, sowas, was da ein bisschen nachhilft.
Ja, das macht ja für mich Sinn. Die Schwierigkeit wird zwar sein, vielleicht jemanden zu finden, der das will, kann.
Aber das wird sein. Und Geld wird es dann auch kosten.
Aber
erstmal braucht man einen Start.
Ja, lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert.
Oh.
Ja, keine Angst vom schwarzen Mann. Also das war früher der Schornsteinfeger. Ja, also das kenne ich noch so aus.
Glück bringen.
Das meine ich. Das meine ich jetzt auch so.
Aber ich musste das nicht ausprobieren.
Nein, aber das war so, wenn ich nicht so gespurt habe und wir sind dann mal in so einem Keller in Bernburg vorbeigegangen und da ist der schwarze Mann drin, ja, das war der Kohlenmann. Ne? So, ich habe da für dich, also ich habe da jetzt mal so drüber nachgedacht, also ich würde an deiner Stelle da vielleicht mal zum Paritätischen gehen, würde dann mal so anregen, dass die dich da unterstützen.
Habe ich jetzt Kontakt hier geknüpft vor kurzem.
Dass die dich mal unterstützen, dass die so eine Gruppe ausrufen, schreiben, wo du auch sagen kannst, was du suchst.
Den Termin habe ich am Donnerstag, wo wir das gleich mal vorbringen können.
Genau. Und da kannst du, würde ich das einfach mal sagen, Mensch, ich suche jetzt hier eine Selbsthilfegruppe, aber nicht rein nur jetzt die auf Krankheit und will ich hier bleiben, und auf Medikamente. Also ich war mal in einer Selbsthilfegruppe, da haben die mich hier reingesteckt, ich wusste es gar nicht. Beim ersten Mal bin ich heulend nach Hause gefahren, habe ich gedacht, bin ich jetzt verrückt? Also nee, ich habe damals echt gedacht, wo bin ich? Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht warst du heute nicht gut drauf, dann bin ich nochmal hin und den gleichen Mist wieder.
Also,
und dann bin ich da zu diesem, das war in so einer Klinik, war die Selbsthilfegruppe angeschlossen, dann bin ich da zu diesem Verantwortlichen hin. Ich sage, sagen Sie mal, was sind das für Menschen? Wo bin ich hier? Sagt er, sind Schizophrene. Ich sage, was mache ich denn jetzt hier? Sagt er, Herr Rindlich, ich habe keinen, nein, ich wusste das noch nicht mal. Ja, und ich kannte euch, ich habe vorher noch nie einen Schizophrenen wirklich irgendwie erlebt. Guck, sicherlich vielleicht erlebt, aber nicht gewusst, dass der Schizophren ist. Jetzt kommt da aber eine ganze Truppe auf mich drauf zu, voll auf Medis und voll auf...
Das ist jetzt nicht gerade der attraktive Teil einer Schizophrenie.
Ja, ja, und dann sage ich, was sind das für Menschen? Da sagt er, sind Schizophrenen. Sag, was mache ich denn da? Bin ich jetzt Schizophren? Sagt er, nein, Herr, die sind nicht Schizophren. Sagt er aber, Menschen mit einer Depression haben wir erst ab 65, das sind nur Frauen. Da wollte ich sie jetzt nicht hinschicken. Sag ich, da bin ich aber wahrscheinlich besser aufgehoben als wie bei Schizophren. Ja, also, dass man da halt einfach mal, dass du das für dich mal formulierst. Also ich würde da jetzt nicht nur Betroffene reinnehmen, weil das kann auch nach hinten losgehen. Ja, Angehörige, so. Menschen, die vielleicht, und dass die da mal aufrufen.
Natürlich.
Ja? So. Und das Gleiche kannst du auch beim offenen Kanal in Magdeburg machen. Die machen das bestimmt auch gerne. Genau. Ich kriege jetzt gerade zwei Signale. Einmal sind wir fast am Ende. Das kam von Matze und von Thomas bekam ich gerade. Wir müssen weiterreden. Also die zweimal Regie. Nein. Thomas, wir haben es 57. Ganz kurz noch. Der Protagonist hat immer das letzte Wort. Was möchtest du den Menschen da draußen noch sagen?
Was möchte ich da draußen sagen? Mhm. Pflege nicht deine Krankheit, pflege dein Leben.
Mhm. Okay. Ja, ihr Lieben, pflege nicht deine Krankheit, pflege dein Leben. Geh raus und mach Fehler. Lerne aus ihnen. Knüpfe Kontakte. Ich bedanke mich bei dir, lieber Thomas, bei dir, lieber Matze, für die Sendung heute. Wir sehen uns wieder im Juli. Ich weiß gar nicht, warte mal, was ist das, der 8., ne? Mhm, genau. Der 8. Juli, zur gewohnten Zeit. Und jetzt machen wir noch eine Planet Lounge, Shiva Dance und eine gute Zeit. Bis dahin.